Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ja, Woche 7 ist in the books und Woche 7 hat uns mal wieder ganz viel Stoff dagelassen, über den wir sprechen können, sozusagen. Wir ist ein gutes Stichwort. Das sind in dieser Woche Stefan Reichel, Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Ich grüße euch.
Servus.
Servus.
Wir hatten in dieser Woche einige sehr knappe Spiele und einige Spiele, die durchaus ja, eindrucksvoll gewonnen wurden, was zumindest den Punkteabstand angeht. Ich würde mal sagen, wir widmen uns zuallererst mal den knappen Spielen. Da gab es nämlich zum Beispiel das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Tennessee Titans. Zwei Teams, die bis dato ungeschlagen waren, 27-24 ausgegangen. Die Steelers haben die Titans besiegt und sind damit weiter ungeschlagen. Steelers ungeschlagen in Woche 7. Das kommt durchaus überraschend, Sebastian, oder?
Ja, das kommt definitiv überraschend. Da muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, damit war vor der Saison, glaube ich, so gar nicht auszusehen. Aber wenn man sich das Team anschaut, da merkt man, das funktioniert einfach. Also wenn wir anfangen, müssen wir über die Defensive Line reden, die einfach brutal stark ist. Ich glaube, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Sie sorgen nicht nur tagtäglich für viel Stress bei den gegnerischen Quarterbacks, sondern sie sind irgendwie gefühlt überall. Derrick Henry, wir hatten ihn letzte Woche mit über 200 Rushing Yards, in der ersten Halbzeit bei 8 Carries 27 Yards, also ein bisschen mehr als 3 im Durchschnitt. Das ist schon richtig, richtig stark. Deswegen waren die überhaupt auch gar nicht drin. Da lief wirklich bei denen gar nichts zusammen in der ersten Halbzeit. Der zweiten war es ein bisschen anders, aber diese Steelers-Defense, die ist richtig, richtig stark. Die D-Line sorgt dafür, dass man sehr gut ist. Und dann in der Offense hat man mit Big Ben, der zwar drei Turnovers, drei Interceptions geworfen hat. Eine, die würde ich jetzt ein bisschen außen vor nehmen, weil sie kurz vor Halbzeit gewesen ist. Da hat er einfach mal einen langen Ball versucht. Das passiert dann einfach mal. Aber ansonsten ist das sehr, sehr viel auf das Quick-Passing-Game aufgelegt. Also ich glaube, er hat 2,27 Sekunden gehabt, um den Ball loszuwerfen und hat dann einfach darauf gehofft, dass seine Receiver das sehr gut machen. Mit Juju Smith-Schuster hat er dieses Mal wirklich einen sehr, sehr guten, obwohl Chase Claypool ziemlich abgemeldet gewesen ist, aber das hat sehr gut funktioniert. Die Steelers haben das sehr gut gemacht, in der zweiten Halbzeit nicht mehr so stark, aber das Team musst du auf jeden Fall auf die Rechnung haben, wenn es um den Super Bowl geht, denn wenn ich mich richtig erinnere, war es das vierte Mal erst, dass sich zu einem so späten Zeitpunkt zwei Teams getroffen haben, die ungeschlagen sind zu dem Zeitpunkt und der jeweilige Sieger der Partie ist in den Super Bowl gekommen, also von daher Steelers Super Bowl, den Tipp könnt ihr, glaube ich, jetzt gut wahrnehmen. Gibt, glaube ich, gutes Geld vielleicht noch dazu. Mal gucken.
Ja, gut, das Passspiel der Pittsburgh Steelers ist natürlich eine Komponente, ganz wichtig. Vor allem natürlich da jetzt eben auch Ben Roethlisberger und somit der Quarterback Nummer 1 wieder zurück ist bei Pittsburgh. Und tatsächlich fällt mir da jetzt noch eine Personalie ein, über die man in der Offensive definitiv reden muss. Und das ist Juju Smith-Schuster. Ja, also wir haben jetzt wirklich zwei Varianten des Juju Smith-Schuster gesehen. Vorletzte Saison, quasi seine Breakout-Season, weit über 1000 Yards gefangen. Dann letzte Saison knapp 600 Yards gefangen. Also wirklich Tag und Nacht, was diese beiden Saisons von Juju Smith-Schuster angehen. Stefan, glaubst du, dass Juju jetzt da zum einen mal Big Ben wieder da ist und so ihn somit dann quasi wieder oder er wieder die Bälle von seinem Werfer, von seinem Quarterback Nummer 1 bekommen kann. Und zum anderen haben wir jetzt ja auch wieder eine andere Situation. In der letzten Saison musste Juju diese Offensive quasi alleine schultern, zumindest was das Passing Game angeht. Jetzt in dieser Saison haben wir wieder ein bisschen mehr Luft für ihn. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel schon Chase Claypool gesehen, der wirklich verdammt gute Spiele gemacht hat und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist wirklich eher seine Rolle, die Juju Smith-Schuster jetzt auch diese Saison wieder einnehmen kann. Stefan, glaubst du, dass Juju sich von dieser Underperformance in der letzten Saison wieder erholt und wieder in Richtung der Performance vom Jahr zuvor, wo er eben wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, zurückkommen kann?
Also ich denke nicht, dass Juju Smith-Schuster wieder so eine signifikant große Rolle in der Offense der Steelers spielen wird. Es gab ja letztes Jahr schon die großen Diskussionen, ob er überhaupt das Erbe von Antonio Brown antreten kann. Und klar, dann kamen noch Verletzungen dazu, aber er hat es im Endeffekt nicht geschafft. Es gibt auch schon die eine oder andere Spekulation, ob überhaupt der Vertrag mit Juju Smith-Schuster von den Steelers verlängert wird, einfach weil auch eine gewisse Qualität so auch vorhanden ist. Ich glaube einfach, dass Spieler wie Deontay Johnson und Chase Claypool einfach eine größere Rolle bekommen und Juju Smith-Schuster nicht mehr dieser Star-Wide-Receiver bei den Steelers, jedenfalls nicht bei den Steelers sein wird, wie man es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren gedacht hat. Und ja, sieht man im Endeffekt auch an der Production. Klar, diese Woche war es wieder anders. Denke aber nicht, dass das jetzt konstant so bleiben wird.
Sebastian, siehst du das genauso? Also, dass wirklich Sie vielleicht auch daran interessiert sind, Juju Smith-Schuster da irgendwie loszuwerden für einen gewissen Gegenwert? Oder bist du da eher auf meiner Seite, dass jetzt in dieser Saison auch wieder durchaus besser laufen könnte für ihn, beziehungsweise jetzt auch nach den Spielen, die wir jetzt gesehen haben, besser läuft für ihn?
Ja, das ist eine gute Frage, wo man sich beschäftigen muss. Also ich denke, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Juju selbst verlangen wird. Also wenn man seine Kommentare gehört hat, ich glaube, das war letzte Woche, glaube ich, hat er gesagt, dass es ihm nicht darum geht, Statistiken aufzulegen, sondern dass er dazu beitragen möchte, dass sein Team gewinnt. Das spricht dafür, dass er jetzt nicht das große Geld verlangen wird. Ich denke, er weiß selbst, oder hoffe ich, dass er selbst weiß, dass er ja nicht die Rolle einnehmen kann, die man ihm damals vor 2 Jahren zugetraut hat, sondern dass er ja vielleicht einfach nur ein guter Roleplayer wird. Ein guter Nummer 2, Nummer 3 Receiver, der dann davon profitiert, dass ihn andere um ihn herum vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sehen, wie den Chase Claypool, wie den Deontay Johnson, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel gehabt hat gegen die Tennessee Titans. Und ich denke, wenn er das versteht, dann kann er ein gutes Piece sein, immer mal da auch gerade natürlich dafür sorgen, dass mal das ein oder andere Yards macht. Wir haben es gesehen, gegen Titans hat er wirklich sehr gut gemacht, zwar nicht die Endzone gesehen, aber zumindest eine ordentliche Production. Und wenn er das, ja, ne, vielleicht durchschnittlich über die Saison hin schafft, auf einem gewissen Niveau zu sein, wo er sagt, okay, gut, das ist eine solide Option, die ist mir nicht zu teuer, dann kann ich mir vorstellen, dass sie ihn behalten. Aber wenn Juju halt sagt, ich möchte Wide Receiver Nummer 1 Geld haben, dann musst du ihn definitiv traden, weil Wide Receiver Nummer 1 ist er nicht und wird wahrscheinlich auch nie sein. Also da hat er dann noch zu sehr dann von Antonio Brown profitiert. Da müssen wir einfach sagen, das ist er dann einfach nicht. Deswegen ist das eine spannende Geschichte, wie es jetzt weitergehen wird, aber ich denke, er wird vielleicht da bleiben und dann halt nicht das ganz große Geld verdienen und dann kann er vielleicht dann mit den Steelers vielleicht den einen oder anderen Super Bowl gewinnen. Mal gucken.
Gut, ich habe gerade eben nachgeschaut. Also er wird tatsächlich nach dieser Saison unrestricted free agent. Insofern ist da mit Traden ja auch sowieso nicht so viel los, ja, weil er sagt halt den Steelers hier, das will ich haben. Die Steelers sagen, gehen wir dir oder nicht. Und dann wird er sich entscheiden, ob er eben bei den Steelers bleibt oder bei einem anderen Team anheuert. Aber wir haben jetzt relativ viel über die Steelers schon gesprochen und das andere Team auf der anderen Seite, nämlich die Tennessee Titans, das ist in meinen Augen durchaus genauso interessant wie die Steelers, ja, sind jetzt eben auch, wie gesagt, bisher ohne großartigen Schaden zu nehmen in die Saison gestartet, ja, eben bis zu diesem Spiel gegen die Steelers auch ungeschlagen gewesen und, ja, da haben wir tatsächlich dann jetzt im Nachgang an dieses Steelers-Spiel gleich eine Frage, ja, wir haben ja wie immer euch bei Twitter und bei Facebook gefragt, ob ihr für uns Fragen habt für diese Aufzeichnung hier heute und von German Wunderkind kam über Twitter, sind die Titans noch for real? Sorry, jetzt habe ich gerade eben die falsche Frage erwischt. Sind die Titans noch for real? Stefan, was sagst du dazu?
Ich tue mich da schwer, weil ich einfach andere Teams in der AFC noch deutlich weiter vorne sehe. Klar, die Titans waren jetzt bis eben jetzt zum Spiel gegen die Steelers ungeschlagen. Aber man muss sich auch mal vor Augen führen, dass man gegen die Broncos, gegen die Jaguars, gegen die Vikings und gegen die Texans gewonnen hat. Das sind schon mal 4 Teams, die alle einen Losing Record bis jetzt haben. Und die Jaguars, Vikings und Texans soll ja wirklich unfassbar schlecht sind. Aber man kann natürlich sagen, dass man wirklich wohl gegen eins der ja wohl offensiv und defensiv besten Teams oder einfach am besten gecoachten Teams oder allgemein einfach wohl eins der im gesamten besten Teams wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Klar, die erste Halbzeit war jetzt wirklich nicht der allertollste Football, den sie gespielt haben. Man hat einfach gemerkt, das Laufspiel hat nicht funktioniert, war einfach viel mehr Verantwortung auf Ryan Tannehill. Aber in der zweiten Hälfte haben sie es dann trotz des großen Rückstands hinbekommen, den Ball wirklich effizient zu laufen und das halt dann einfach gespickt mit diesen wirklich guten Bällen von Ryan Tannehill, zum Beispiel auf den AJ Brown für 73 Yards. Das war ganz gut. Ich denke, in der AFC South sind sie für mich immer noch ganz klar vorn. Auch die Colts, denke ich mal, werden da kein Wörtchen mitreden. Die anderen zwei Teams kann man eh so ein bisschen außen vor lassen heuer einfach. Aber ich sehe einfach noch Ravens, Chiefs und eben die Steelers weiter vorne in der AFC. Und somit würde es für mich doch überraschend kommen, wenn die Steelers in den Playoffs, nicht die Steelers, die Titans in den Playoffs weit kommen würden.
Du hast gerade eben Strengths of Schedule angesprochen und weil wir jetzt gerade eben die Steelers so ein bisschen hier in den Himmel gelobt haben, sag ich mal, um das Ganze so ein bisschen zu relativieren, die Steelers haben nämlich bisher auch gegen die Giants, Broncos, Texans, Eagles, Browns gespielt. Also war jetzt auch nicht der stärkste Schedule, den man da irgendwie haben kann momentan in der NFL, aber nichtsdestotrotz, ja, sie sind eben ungeschlagen und ja, wer oben steht, hat am Ende recht. Wer oben steht, das ist in der AFC South, sind das eben die Tennessee Titans. Sebastian, Stefan hat es gerade eben schon angesprochen, die Division ist, ich will jetzt nicht sagen für den Arsch, aber nicht besonders gut. Ja, Titans 5-1 erster, Colts 4-2 zweiter und dann Texans und Jaguars mit 1-6. Ich denke mal, die Playoffs dürften für sie klar sein, Sebastian, oder?
Ja, ich denke, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Also, wenn die nicht definitiv deutlich in die Playoffs kommen würden, das wäre schon eine große Überraschung. Die haben wirklich einen machbaren Schedule, das muss man ganz klar schon sagen. Und sollten das eigentlich ganz klar nutzen. Was mir einfach so ein bisschen das Thema ist, was mir aufgefallen ist, das Thema Konstanz bei den Titans. Wenn wir uns ja letzte Woche erinnern, haben die 21-0 geführt gegen die Texans und dann war es hinten raus nochmal richtig spannend. Also da müssen sie gucken, dass sie mal konstant in einem Spiel gut durchspielen. Also auch die zweite Halbzeit gegen die Steelers, die war echt verbessert. Man ist eigentlich nur das Field Goal von Gostkowski davon entfernt, das Spiel auszugleichen und dann hätten wir wahrscheinlich dieses Spiel gewonnen. Bin ich mir relativ sicher, weil dann das Momentum auf ihrer Seite gehabt hätten. So ging das Ding knapp daneben. Gut, war auch, glaube ich, aus der Distanz nicht so das ganz Einfachste. Deswegen, also das darf man nicht vergessen. Die Titans, sie kriegen immer irgendwie hin, zurückzukommen, diese Spiele dann auch noch zu drehen und so weiter. Jetzt haben sie es mal ausnahmsweise mal nicht geschafft. Aber ich denke schon, dass mit den Titans sind ein unangenehmer Gegner und wenn die mal konstant über vier Viertel ihre Leistung zeigen, dann muss, glaube ich, jedes Team davor Angst haben. Und dann kann es vielleicht so wie im letzten Jahr passieren, wo sie viele Teams geärgert haben. Deswegen, ich will die Titans noch gar nicht da rausnehmen. Also die werden mit Sicherheit noch eine gewisse Rolle spielen und ich denke, man hat ja auch ein bisschen angemerkt, 3 Spiele in 13 Tagen, das steckt nicht einfach so weg. Also das hat man ja, glaube ich, auch schon angemerkt, zumal die ja 2 Wochen vorher nicht wirklich trainieren konnten, obwohl sie es ja gemacht haben, zumindest teilweise. Die Titans, die werden noch eine gewisse Rolle spielen, auch wenn das Playcalling manchmal ein bisschen schwierig war. Ich habe die Tweets vom lieben Kollegen Flo, der an der Stelle herzlich gegrüßt ist, gelesen. Das war nicht einfach.
Ich habe es gerade eben schon gesagt, ihr durftet uns oder solltet uns wieder Fragen schicken, wie jede Woche. Und wir haben jetzt gerade eben, über die Titans gesprochen und in der Division, ich habe es gerade eben schon vorweggenommen, sind auch die Houston Texans. Und zu den Houston Texans haben wir auch eine Frage bekommen, deswegen mache ich jetzt aber mal eine ganz krumme Überleitung auf die Houston Texans, wenn wir schon in der richtigen Division sind, ja. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Houston Texans krebsen da zusammen mit den Jacksonville Jaguars ganz weit unten im Tabellenkeller, sowohl der Division als auch der Liga letzten Endes rum, bei 1-6. Bin mal gespannt, was da jetzt dann noch kommen könnte. Und Tobias Hofland, der hat uns auch über Twitter eine Frage gestellt zu den Houston Texans, ja. Und diese lautet eben Ausverkauf in Houston, zum Beispiel Trade von J.J. Watt oder mehreren Receivern. Wie seht ihr das, Stefan? Meinst du, dass jetzt in Houston wirklich großer Umbruch herrscht, Umbaumaßnahmen herrschen?
Während der Saison denke ich nicht. Also ich glaube, dass das, wenn dann erst kommt, wenn man einen neuen Headcoach hat, wenn man endlich einen richtigen General Manager hat, dann kann man sich damit in Gedanken setzen, dass wohl der eine oder andere Spieler das Team per Trade oder per Release verlassen muss. Aber ich kann es mir jetzt während der Saison irgendwie nicht vorstellen. Und ja, genau. ich glaube, dass die so weiterspielen. Und ja, Wide Receiver ist für mich eher immer noch ein Problem, da jetzt immer noch den einen oder anderen Spieler wegzutraden bei den Texans, glaube ich, macht es für Deshaun Watson nur umso schwerer. Deshalb wäre ich da kein Freund davon, wenn sie das machen würden. Aber andererseits könnte man es den Texans schon zutrauen. Aber ich glaube, es wäre nicht der richtige Move für sie.
Gut, ist ja sowieso dann letzten Endes die Frage, wenn wir uns das Roster mal angucken, wen du da, sag ich mal, für großartig Gegenwert traden möchtest. Ja, David Johnson hast du jetzt erst letztens aufgenommen, beziehungsweise eben getradet für DeAndre Hopkins. Will Fuller ist halt irgendwo dauerverletzt. Brandon Cooks legt auch nicht mehr unbedingt das auf, was man von ihm erwarten könnte oder was man von ihm vielleicht auch erwartet. Also zumindest auf Wide Receiver sieht es da doch relativ schwach aus. Wäre Sebastian da dann wirklich eventuell auch J.J. Watt so eine Personalie, wo man sagen könnte, ey, wir wollen umbauen, wir wollen einen Umbruch, und ich meine, Watt ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, dass sie ihn dann vielleicht auch nochmal versuchen, gegen zumindest ein bisschen vernünftigen Gegenwert zu verkloppen, oder vielleicht, um jetzt hier mal ganz bold zu werden, sogar auf jemanden wie Deshaun Watson zugehen und sagen, ey, Digga, nee, wir wollen dich nicht, weil wir eben diesen Umbruch wollen, und such dir doch bitte ein neues Team.
Also ich finde, du solltest weder Watson noch Watt traden. Also Watson auf gar keinen Fall. Ich denke, das sollte man auch gar nicht überhaupt irgendwie in den Mund nehmen. J.J. Watt ist halt schwierig. Ich meine, der Kerl steht für die Houston Texans wie halt kein anderer Spieler auf dem aktuellen Roster. Ist der auch trotz seiner Verletzung in den letzten Jahren immer noch der eigentlich mit Abstand beste Spieler in dieser Defense, den einfach Playmaker auf allen Ebenen fehlt. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Das Einzige, das hat man so ein bisschen jetzt bei der Fanbase so das Gefühl, dass sich ja die Texans-Fans wünschen würden, dass man J.J. Watt zu einem Contender tradet und dass er sich dort dann seinen Super Bowl-Ring holt, weil es ist eigentlich eine Schande, dass so gestandener Spieler und einer vermutlich der besten Spieler jemals aus seiner Position bisher noch keinen Titel gewonnen hat. Das wird er wahrscheinlich auch in seiner Karriere bei den Texans nie schaffen. Deswegen könnte man darüber nachdenken. Ich finde es aber auch schwierig, wie Stefan schon gesagt hat, jetzt ja als Owner musst du es ja entscheiden, jemanden wegzutraden. Klar, ich kann es verstehen, du möchtest unbedingt Picks haben für den kommenden Draft, aber irgendwie ist es auch blöd, weil du nicht weißt, okay, wer wird mein GM, wird mein Head Coach, was haben die für Vorstellungen, und ich gebe jetzt Spieler ab, die vielleicht passen könnten, genau zu dem System, zu der Idee, die verfolgen. Deswegen finde ich schwierig, ich würde es J.J. Watt vom Herzen her gönnen, und wenn die ein gutes Angebot bekommen, kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, dass da was passiert, aber ich denke, die Angebote, die bekommen müssten, müssten schon sehr, sehr gut sein, und ich glaube nicht, dass einer irgendwie bereit ist, einen Erstrunden- oder einen Zweitrunden-Pick im kommenden Draft für einen der Spieler abzugeben. Deswegen glaube ich nicht, dann zumal Watson auch nicht auf dem Tradebox stehen sollte.
Gut, wobei Rebuilds ja immer wehtun. Ja, also ich meine, es ist ja ein Rebuild zu starten und wirklich zu sagen, hey, wir sehen momentan eben keine Zukunft für dieses Team, wir starten ein Rebuild, das muss ja wehtun, ja, weil du musst eben langjährige, verdiente Spieler dann letzten Endes loswerden, um diesen Rebuild am Laufen zu halten, beziehungsweise diesen Rebuild zu starten. Und ich meine, wie gerade eben schon gesagt, Wide Receiver ist da jetzt nicht so pralle bei den Houston Texans in meinen Augen. Und solange sie da nicht wirklich nachbessern, wirst du ja eben auch als Quarterback nicht glücklich und rufst eben auch nicht die Leistungen ab, Sebastian, oder?
Ja, das stimmt schon. Also aus Patriots Sicht würde ich irgendeinen der Receiver nehmen, weil die noch dreimal besser sind als das, was aktuell bei den Patriots rumläuft, aber das ist ein anderes Thema. Das ist nicht schwer, da hast du auch wieder recht.
Vor allem das Ding ist halt auch, klar, du kannst den besten Quarterback der Liga auf dem Platz stehen haben, aber wenn keiner da ist zum Bälle fangen, dann bringt ja auch der nichts, weißt du, wie ich meine?
Ja, also ich verstehe deinen Gedankengang. Das ist ja auch durchaus sinnvoll zu sagen, okay, hey, geben jetzt alles ab und taggen dann quasi. Du könntest ja auch, die Quarterback-Klasse ist ja gar nicht so schlecht, da könntest du drüber nachdenken, dir einen guten Quarterback zu holen, da aber wahrscheinlich die Jets noch viel schlechter sind als du und damit noch weniger Siege einfallen werden sie wahrscheinlich definitiv Trevor Lawrence bekommen, und da ist halt die Frage, ob du dann für jemanden gehst wie Justin Fields. Ich finde es schwierig, wie gesagt, wenn du gute Angebote bekommen solltest, dann mach's, dann hol dir irgendwie einen zweitroten Pick für Brandon Cooks oder sonst wen. Aber ansonsten würde ich nichts erzwingen wollen aus Texans Sicht, weil da siehst du nie gut aus und kommst immer schlecht mit raus. Deswegen, dann warte dann einfach vielleicht dann bis zum Draft und guck dann, ob du irgendwie was machst, was auch immer. Aber ich würde es jetzt nicht erzwingen wollen.
Alles klar, das ist ein schönes Wort zum Sonntag, und ein Wort zum Sonntag ist auch das. Wir gehen nämlich kurz in die Pause und hören uns dann gleich wieder hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche, da dreht sich alles bei uns hier um Woche 7 der NFL. Und diese Woche 7 hat uns mal wieder ganz viel Stoff zum Drüberreden beschert. Angefangen haben wir mit dem Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Tennessee Titans. Und wir haben es gerade 3.28 Uhr ungefähr, glaube ich, wenn ich auf meine Uhr schaue. Und was ein Zufall, dass wir jetzt über die Falcons sprechen. Ja, Falcons gegen Lions. 22-23, die Falcons. Ich will es nicht aussprechen müssen, muss es aber. Haben geführt bis zum letzten Drive der Lions und haben in diesem letzten Drive, wie könnte es anders sein, diese Führung noch abgegeben? Stefan, was ist da los in Georgia, Atlanta? Atlanta, Georgia, so rum.
Also, ja, der Sieg ist natürlich wieder, oder die Niederlage, der Sieg für die Lions ist natürlich sehr schön. Die Niederlage für die Falcons kann man als Fan meiner Meinung nach schon hinnehmen. Klar, der Weg, wie man wieder verloren hat, der ist inakzeptabel. Also, ist ja mittlerweile das dritte Spiel in der Saison, wo die Falcons im vierten Quarter eine Win-Probability von über 90% hatten und in allen drei Fällen das Spiel verloren haben. Und ja, das Ziel war eigentlich, dass man nicht zum Touchdown läuft und Todd Gurley dann zum Touchdown im Endeffekt gelaufen ist. Ist im Endeffekt sehr blöd passiert. Er ist, glaube ich, einfach auch der Physik einfach ein bisschen zum Opfer gefallen, hat nochmal so einen kleinen Push vom Defender bekommen und konnte dann einfach nicht mehr rechtzeitig vor der Endzone stoppen. Und somit hatten halt die Lions einfach noch 50 Sekunden auf der Uhr, aber keine Timeouts und haben es trotzdem geschafft, noch einen Game-Winning-Touchdown zu erzielen. Und mir wird viel zu viel über das Play von Todd Gurley gesprochen. Ja, ich glaube, das weiß er selbst am allerbesten, dass er in dem Moment eigentlich keinen Touchdown scoren sollte. Aber bei 50 Sekunden keine Timeouts sollte man es doch wirklich schaffen, die Offense der Lions zu stoppen. Und das hat in keinster Weise funktioniert. Also Stafford hatte extrem viel Zeit. Man konnte einen Kenny Golladay den ganzen Abend nicht stoppen. Also der war wirklich extrem gut, egal ob jetzt gegen Kendall Sheffield oder AJ Terrell in Coverage war. Also die hatten beide keine Möglichkeit, irgendwie gegen ihn Bälle zu verteidigen. Und somit verliert man im Endeffekt wieder. Und ja, für die Falcons, man steht mittlerweile 1-6. Also ich glaube, die Saison ist schon vor längerer Zeit abgehakt worden. Aber jetzt hoffen doch umso mehr Fans drauf, dass man sich dann wenigstens mit einem guten oder sehr guten Draftpick belohnt für diese miserable Saison. Und man freut sich vielleicht einfach nur noch drauf, dass man weiß, dass vielleicht die nächste Woche wenigstens nicht ganz so desaströs wird oder man einfach nicht wieder, ja, sozusagen der Lachgrund für die ganze NFL und für ganz Twitter ist.
Wieso, haben die Falcons Bye Week nächste Woche oder was? So, du hast gesagt, wir sprechen nicht über Todd Gurley, beziehungsweise man sollte nicht so viel über Todd Gurley sprechen. Tun wir aber trotzdem. Und zwar hast du jetzt gerade vorhin so ein bisschen geschwankt zwischen, ja, war ein bisschen blöd von ihm, dass er da zum Touchdown gelaufen ist, war die Physik, weil er den Push vom Verteidiger mitbekommen hat, oder war es nicht vielleicht doch einfach, ja, jetzt blöd formuliert, irgendwie so eine unklare Ansage, sag ich mal, ja, dass vielleicht die Uhr nicht ganz im Blick hatte, was man natürlich als Running Back eines Receivers, eines Kalibers Todd Gurleys haben sollte, aber dass wirklich einfach vielleicht auch dann von der Seitenlinie irgendwie so ein bisschen missverständliche Signale kamen.
Also ich meine mich daran zu erinnern, dass, Stefan, korrigier mich, dass sie im Huddle nochmal gesagt hat, dass kein Touchdown erzielt worden sollte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass das gesagt worden war. Und ich meine, Todd Gurley hat ja damit Erfahrung. Also er hat das schon mal in Trikot der Rams schon zweimal in ähnliche Situationen gewesen, wo er keinen Touchdown erzielen durfte. Das hat er dorthin geschafft. Du siehst ihm auch an, wenn du dieses Play nochmal anschaust, dass ihm ja so ein halber Yard vor der Endzone einfällt. Scheiße, ich darf ja gar nicht in die Endzone reinkommen, und dass er versucht dann irgendwie zurückzufallen, was natürlich nicht funktioniert und deswegen ist der Touchdown da passiert. Also das war, einfach, ja, es war ein dummer Fehler, ob es jetzt, was auch immer gewesen ist, es darf ihm halt dann nicht passieren. Klar, er bricht natürlich den Deckel durch, aber muss dann versuchen, sich es möglichst dann sofort auf den Boden zu schmeißen. Was passiert? Fehler sind menschlich, mir sind Fehler passiert, dir sind schon Fehler passiert, Patrick, dir, Stefan, jedem, unserer Zuhörer ist schon Fehler passiert, deswegen für mich ist eher nicht das große Problem, man muss einfach wirklich über, ja, über die Offense reden, der Steinsies hinbekommen haben. Ich meine, Matthew Stafford, ich habe mal gerade geschaut, hatte bei Pässen von mehr als 85 Yard eine Completion Percentage von 81,1%. Ich denke, das sagt alles aus, warum die Lions am Ende gewonnen haben, weil so eine hohe Completion Percentage bei so langen Pässen ist absolut ungewöhnlich. 210 seiner 340 Yards kommen von Pässen, die über 15 Yards gewesen sind. Also, ja, das ist ein dummer Fehler von ihm gewesen. Das weiß er selber. Er ärgert sich am meisten drüber. Wir können so viel kritisieren, wie wir wollen. Er weiß es ganz genau. Und ja, es ist sehr blöd gelaufen. Wie auch, dass man 0 Sekunden oder bei auslaufenden Uhr dann diesen Touchdown kassiert hat. Also, es waren schlechte Endes von den Falcons, wie wir es jetzt irgendwie schon in den letzten Jahren viel zu häufig gesehen haben bei den Falcons. Also da muss dann vielleicht mal gucken, dass man da irgendwie einen Culture Change hinbekommt oder sowas.
Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, Dan Quinn, weg. General Manager, weg. Und trotzdem passieren solche Fehler. Weil ich meine, es ist ja, wir haben es jetzt gerade eben gesagt, es war jetzt das dritte Mal in dieser Saison. Und die zweimal davor waren eben unter Dan Quinn als Head Coach. Ja? So. Jetzt ist Dan Quinn weg und diese Fehler passieren trotzdem noch, Stefan. Ich meine, klar, man kann es jetzt dann auch letzten Endes wieder auf Todd Gurley oder auf diese eine Situation runterbrechen, so, okay. Aber ich bin immer ein Fan davon, ein Spiel im Gesamtkontext zu betrachten und nicht zu sagen, der eine Spieler ist schuld oder die eine Situation ist schuld, sondern eher zu sagen, hey, wir haben über die roundabout 3 Stunden, die dieses Spiel gedauert hat, es zugelassen, dass es auf diesen letzten Drive ankommt von uns, beziehungsweise es zugelassen, dass es auf diesen letzten Drive ankommt von den Lions, den unsere Defense nicht gestoppt hat. Was findest du, müssen die Falcons da noch verändern, um eben jetzt trotz der Tatsache, dass sie ihren Coach schon entlassen haben, also schon mal, sag ich mal, eigentlich das, diese Ultima Ratio, sage ich jetzt mal, schon überschritten haben und es trotzdem nicht läuft. Was müssen die Falcons machen, um von dieser Kultur des, oh, es ist der letzte Drive und wir choken, wegzukommen?
Den restlichen Coaching-Staff entlassen. Ganz einfache Antwort. Also Dirk Koetter, Offensive Coordinator, macht wirklich einen katastrophalen Job, das ganze Jahr schon über, letzte Saison auch schon. Man hat es im Endeffekt in allen 3 Spielen nicht geschafft, genug Punkte aufs Board zu bekommen. Klar, gegen Dallas hat man einen Shootout gehabt, aber Ende des 3. Quarters, Anfang des 4. Quarters hat man auf einmal vergessen, Punkte zu machen oder Offense zu spielen. Und einer Defense, so schlecht wie die Atlanta Defense ist, dann natürlich noch die ganze Last auf die Schulter zu legen, weil einfach die Offense nicht genug Zeit von der Uhr nimmt, aber auch nicht genug Punkte macht, macht es natürlich noch schwieriger. Und wenn wir ehrlich sind, darf man auch mal gegen eine Detroit Defense, die heuer wirklich nicht gut ist, meiner Meinung nach, deutlich mehr Punkte machen, wie es die Atlanta Offense gemacht hat. Vor allem mit den Qualitäts- oder mit den Waffen, die einfach immer noch vorhanden sind. Und somit holt man im Endeffekt wieder nicht das volle Potenzial aus der Offense und ja, verkackt sich damit umso mehr eigentlich noch die Spiele. War gegen die Bears damals auch so, klar, die haben eine super gute Defense, aber die Qualität der Offense sollte eigentlich doch ausreichen, um so ein Spiel dann im Endeffekt dann doch noch über die Runden zu bekommen. Und damit einfach wirklich, ja, vielleicht da in den nächsten Jahren sich was ändert, ist wirklich ein komplett neuer, radikaler Neuanfang vonnöten. Und ich bin wirklich auch langsam der Tatsache nicht mehr abgeneigt, dass man einen Matt Ryan oder einen Julio Jones wegtradet, sollten sich passende Angebote finden und man komplett auf den Rebuild geht, weil ich glaube einfach auch bei vielen Spielern wirklich diese Losing Mentality und dieses Versagen einfach wirklich im Kopf mittlerweile auch ein bisschen verfestigt hat und so kann man kein Rebuild im Endeffekt angehen und der Qualität im Kader ist nicht gut genug, um wirklich ein Wort mitzureden in der NFC. Und der Cap Space ist ja noch ein größeres Problem. Also werden turbulente Zeiten bei den Falcons werden.
Ja, ich denke mal, damit dürfte die Frage von Tobias Hofland, wie kann man ein Spiel noch verlieren, auch beantwortet sein. Ich meine, wir haben es jetzt hier lang und breit durchgekaut, wie die Falcons dieses Spiel verloren haben. Haben sie jetzt auch eben nochmal gehört. Es war natürlich der Drive von Julio Jones, wollte ich schon sagen, von Todd Gurley. Es war die katastrophale Defense beim letzten Drive, beim Game-Winning-Drive von den Detroit Lions. Und es war eben die Tatsache, dass Dirk Koetter keine Offensive spielen kann. O-Ton Stefan Reichel. Und dass es einfach unter ihm nicht läuft. Und dass du eben das ganze Spiel über, was ich gemeint hatte, dass du das ganze Spiel über eben nichts dafür getan hast, am Ende mit einem Sieg rauszugehen und es eben nicht auf diesen einen letzten Drive ankommen zu lassen. Sprechen wir nochmal noch kurz über die Detroit Lions. So, Detroit Lions, haben wir tatsächlich relativ hoch gerankt hier bei uns in der Saisonvorschau. Stapfen da so ein bisschen hinter den Erwartungen her. 3-3, Dritter in der NFC North, ist mit Sicherheit natürlich keine schlechte Division, aber jetzt auch nicht die beste. Sebastian, was müssen die Lions machen, um vielleicht noch ein bisschen besser zu sein? Oder war das jetzt so ein bisschen das Auferweckungsspiel für die Lions?
Also ich finde, du merkst den Lions jetzt in den letzten paar Spielen an, dass da schon eine Steigerung zu sehen ist. Klar, das sollte man jetzt nicht überbewerten, auch gerade der Sieg gegen die Jaguars, den musst du so zeigen und das ist natürlich klar, aber ich finde halt gerade die Secondary war ja das Thema vor der Saison. Die sieht immer noch nicht gut aus, aber du merkst dort halt den entsprechenden Fortschritt. Du hast da halt komplett neue Leute mit reingeholt, die müssen erstmal alle sich dran gewöhnen, hast einige junge Leute mit dabei, das sieht immer besser aus, dass die Offense jetzt auch wieder besser aussieht, das ist natürlich umso besser für die Lions. Ich denke, das Team, das sollte man auf der Rechnung haben. Also die sind da auf einem guten Weg und mich würde es noch nicht für den Playoff-Spot rausholen, auch wenn es knapp werden dürfte, aber ich sehe sie doch stärker als die Bears, wobei die Bears die deutlich bessere Defense haben. Aber ich würde mich wundern, wenn sie auch die Bears überholen am Ende.
Alles klar, dann schauen wir doch gleich mal noch kurz auf das nächste Spiel, was wir uns ausgesucht haben, was wir hier so ein bisschen besprechen wollten. Das wäre das Spiel Browns gegen Bengals. Ja, 37-34 haben die Cleveland Browns dieses Spiel gewonnen. Es war spannend bis zum Schluss. So viel zum Thema. Wir hatten einige Spiele dabei, die wirklich sehr, sehr spannend waren. Ja, Joe Burrow, Bengals, am Ende nicht mit dem Sieg belohnt, aber trotzdem den Tagesrekord geholt. Ja, meiste Passing Yards des Tages als Quarterback 406 an der Zahl. Der einzige, der über 400 Passing Yards gekommen ist als Quarterback am letzten Spieltag. Und Stefan, die Browns, kann da noch ein bisschen mehr kommen oder war es das jetzt erstmal?
Ja, ich habe heute ein passendes Meme dazu gesehen, weil natürlich die Leistung auch immer sehr, sehr von Baker Mayfield abhängt, meiner Meinung nach, bei den Browns. Und nachdem er wirklich letzte Woche zu Recht stark kritisiert worden ist, kommt das Lob natürlich diese Woche wieder deutlich höher. Er hat wirklich gut gespielt, aber ich glaube, das sind wirklich Ausreißer nach oben und die Konstante, dass er so gut spielen kann, wird es einfach bei ihm nicht geben. Und man hat jetzt gegen die Bengals gewonnen, aber die Bengals waren auch deutlich ersatzgeschwächt in der Defense. Und ja, somit glaube ich wirklich nicht, dass die Browns mit Baker Mayfield sonderlich erfolgreich sein werden. Sie werden sicher noch das eine oder andere Spiel gewinnen, müssen aber bei diesen Spielen dann wirklich wieder viel mehr auf das Running Game setzen. Und auch noch darauf hoffen, dass die Wide Receiver nach dem Ausfall von Odell Beckham weiterhin relativ gut performen. Klar, Odell Beckham war jetzt heuer oder diese Saison jetzt nicht so der große Impact-Spieler für die Browns. Ich denke aber dennoch, dass die Defenses der gegnerischen Teams wirklich auch einen Fokus auf ihn gelegt haben. Und dieser Fokus fällt somit dann weg.
Ja, Sebastian, jetzt wollte ich gerade mit dir dann drüber sprechen. Wir haben es gerade eben jetzt von Stefan schon mal gehört. Odell Beckham Jr. raus für die komplette Saison, hat sich das Kreuzband gerissen im Knie. Und das ist durchaus ein schwerer Schlag für die Offensive der Browns, oder? Weil ich meine, wenn wir uns das Ganze hier mal so angucken, OBJ jetzt raus für die Saison, haben wir auf Wide Receiver Jarvis Landry, Rashard Higgins, Donovan Peoples-Jones und als Tight End noch Austin Hooper, der allerdings auch als out gelistet ist. So, wie siehst du die Offensive? Also, ich meine, Baker Mayfield, wissen wir alle, hat so seine Spiele, in denen er ganz gut ist, hat seine Spiele, in denen er wirklich komplett grandios madig ausschaut. Kann der das Ruder rumreißen, wenn ihm seine besten Receiver ausgehen?
Sagen wir es mal so, ich glaube, den Browns wird das schon irgendwie fehlen, aber man wird es nicht wirklich merken, denn das große Problem, was die Browns und was auch Baker Mayfield hat, dass sie es bisher, seitdem sie OBJ haben, es nicht geschafft haben, ihn vernünftig einzusetzen und ihn mit die Production zu holen, die er bei den Giants geschafft hat. Mit dem, ich betone, schlechteren Quarterback und dem schlechteren Team hat er besser performt als jetzt mit Baker Mayfield und den Browns, die verdammt viel Offensivpotenzial besitzen. Deswegen, klar, er wird ihn schon fehlen, aber wir haben es gesehen, in Harrison Bryant, der Rookie-Titan, hat echt gute Zahlen abgeliefert. Kann man jetzt überlegen, mit zwei Titan-Sets zu spielen, mit einem Austin Hooper und einem Harrison Bryant und dann auch darüber sein Laufspiel zu etablieren mit einem Kareem Hunt. Also klar, er wird ihn schon irgendwie ein bisschen fehlen, gerade als Anspielstation, aber ich denke, auch ohne ihn werden sie es trotzdem irgendwie schaffen, Spiele zu gewinnen. Das wird passieren. Es werden nicht viele, sondern nicht viele sein, weil gerade wenn es gegen die großen Teams geht, dann wird Baker Mayfield einfach strugglen. Das ist einfach so. Man sollte jetzt nicht überreagieren, nur weil er jetzt mal mit 21 aufeinanderfolgenden Completions neuen Franchise-Record gesetzt hat. Gegen die Bengals hat er immer schon gut ausgesehen. Ich glaube, in den letzten, ich glaube, bei 5 Spielen hat er in 4 Spielen mindestens 2 Touchdowns geworfen. Ja, gut, okay, worüber müssen wir denn reden? Ich glaube, die anderen 3 Spiele, und also, glaube ich, sonst nur 3 weitere Spiele solcher Art gehabt. Also, tut mir leid, das ist für mich kein guter Quarterback, wenn man das so hinkriegt. Oder es waren sogar, ich glaube, 3 Touchdowns, waren es dann 3 Spiele, wo es halt gegen andere Teams nur geschafft hat. Also, es wird ihnen mit Sicherheit fehlen, aber da sie OBJ nie vernünftig einsetzen konnten, ich denke, ich würde das gar nicht so groß auffallen.
Alles klar. Dann dürfte die Frage von Tobias Hofland auch beantwortet sein, ob OBJ ein großer Verlust für die Cleveland Browns ist. Und damit gehen wir nochmal kurz in die Pause und hören uns gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Dann übrigens mit dem Blowout-Siegen des Abends von Sonntag. Interception der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben jetzt gerade vorhin in den letzten beiden Sequenzen über die knappen Spiele des Sonntags gesprochen und wollen uns jetzt natürlich auch noch den Blowouts des Sonntags widmen. Da fangen wir mal direkt an mit dem Spiel der Dallas Cowboys gegen das Washington Football Team. My bad, I'm sorry. Es ist immer noch ein bisschen neu tatsächlich, finde ich. Das Washington Football Team. So, 3 Washington Team Football wäre auch geil gewesen. So, 3-25 ist das Ganze ausgegangen, haben die Dallas Cowboys verloren. Dallas Cowboys, kein Dak Prescott, Andy Dalton ebenfalls verletzt worden im letzten Spiel. Dann war es wohl Zeit für Quarterback Nummer 3, dessen Namen ich persönlich tatsächlich noch nie zuvor gehört habe. Ben DiNucci sagt mir tatsächlich persönlich gar nichts. Aber gut, wer weiß, kann das noch was werden mit den Dallas Cowboys in dieser Saison, Sebastian?
Ja, also wir müssen sagen, klar, die NFC East, sie ist schlecht und das sollte eigentlich Hoffnung geben, aber ich habe da keine Hoffnung. Also wir müssen uns nochmal das Play angucken, wo Andy Dalton diesen wirklich üblen Hit von John Bostic bekommt. Also mal abgesehen davon, dass John Bostic für diesen Hit dringend gesperrt gehört, für mehrere Spiele, wirklich langfristig. Für mich hat das der Hit wirklich Körperverletzung gewesen. Da ist kein einziger der Cowboy-Spieler ist mal auf den Bostic zugegangen und hat ihm eine Ansage gemacht. Ich meine, erinnern wir uns an die Geschichte mit Steelers Browns, wo Myles Garrett mit dem Helm auf Mason Rudolph eingeprügelt hat. Da war die ganze Steelers O-Line war da und hat ihm einen mitgegeben. Ich habe bei den Cowboys keinen einzigen der Spieler gesehen, der mal ansatzweise in die Nähe von einem John Bostic gegangen ist und gesagt, Leute, was machst du da eigentlich für eine Scheiße? Und genau das ist das Problem. Dieses Team Es ist kein Team. Es ist eine einzelne Zusammenstellung. Wenn ich höre, es gab jetzt Berichte, ne, dass sie gegen den Coaching-Staff rebellieren, dass sie sich wohl jetzt auch geschlagen haben sollen in der Kabine. Das spricht für mich, dass dieses Team tot ist. Da geht nichts mehr. Dieses Team wird in dieser schwachen Division wahrscheinlich kein einziges Spiel mehr gewinnen. Denn wenn zwei Spielen ohne Dak Prescott einen einzigen Touchdown erzielt. Und jetzt haben wir ihren Third-String-Quarterback, der in seinen ersten 5 Plays ein Fumble und 2 Sacks kassiert hat. Also, das bringt mir keine Hoffnung. Und ich glaube es ganz ehrlich, die Verpflichtung von Mike McCarthy war ein Fehler. Und mich würde es nicht wundern, wenn er das Saisonende nicht mehr erlebt. Weil dieses Team ist sowas von tot. Und Mike McCarthy ist einer der Gründe dafür, warum er es nicht geschafft hat, dieses Team zu einer Einheit zu formen. Weil das Team, ja, das ist für mich kein Team, es sind Einzelspieler.
Ja, aber was kann man da genau, ich meine, sorry, ja, du sagst, das ist kein Team, es sind Einzelspieler, natürlich, aber du kannst nicht das komplette Team feuern letzten Endes, weißt du, wie ich meine? Also, wen würdest du dir da rauspicken, um dieses Team neu aufzubauen? Zeke, Dak Prescott, wenn er dann nächste Saison wieder da ist, heißt die Saison komplett abschenken oder nächste Saison nochmal gucken, ob Dak Prescott dann vielleicht das Team wieder zusammenholen kann. Das sind halt so elementare Fragen, die du dann auch letzten Endes stellen musst, wenn du sagst, es ist kein Team und es läuft nicht als Team zusammen, Sebastian.
Ja gut, ich würde schon eigentlich damit anfangen, dass du einen neuen Owner holst, aber das ist schwierig. Also ich würde es auf jeden Fall um Dak Prescott bauen. Ich denke, wir haben gesehen, wie wichtig Dak Prescott für dieses Team ist. Und du musst es eigentlich für Offense dann noch um Cooper und um CeeDee Lamb bauen. Ich würde versuchen, ob ich Michael Gallup traden kann und dafür einen guten Pick bekomme, weil die Defense, die sieht nicht gut aus und die brauchen dringend Verstärkung auf allen Ebenen. Also, den Eldon Smith hat ein paar gute Szenen gehabt, aber der braucht noch Zeit. Auch ich finde auch dann, dass man dann Leuten wie Smith oder auch Randy Gregory dann quasi wieder Zeit gibt und sagen, hey, ihr kommt zurück, ihr kriegt eine 5., 6. Chance bei uns. Finde ich auch persönlich schwierig. Ich denke, das ist gerade auch für so ein Lockerroom auch schwierig, solche Typen mit dabei zu haben, die schon ein gewisses Gepäck mit sich bringen. Und deswegen musst du die Defense rund erneuern. Da hast du mit dem Marcus Lewis wahrscheinlich einen Anker und auch Leighton Vander Esch, da hast du auch jemanden mit dabei. Jalen Smith, die Verpflichtung oder die Vertragsverlängerung, die tut ihm jetzt wahrscheinlich weh, weil da kommst du nicht so einfach drauf und der spielt echt schlecht, muss ich ganz klar sagen. Da muss ganz viel her und da musst du gucken, ob du vielleicht sogar noch bis zur Trading Deadline versuchst, irgendjemand für einen Pick abzugeben, um dann, ja, vielleicht dann ein bisschen im nächsten Draft dann noch ein bisschen mehr zu machen. Aber es muss was passieren, das ist definitiv klar. Diese Division wirst du nicht gewinnen, auch wenn sie schlecht ist.
Division ist ein gutes Thema, Stefan. Sebastian hat jetzt gesagt, die Division wirst du nicht gewinnen, auch wenn du schlecht bist. Also, sorry, wenn ich mir die Division angucke, sehe ich kein Team, das in dieser Division gut wäre, ja? So, an 1 Philadelphia Eagles, 2-4-1. Zwei Siege, 4 Niederlagen, 1 Tie. Und wegen diesem 1 Tie sind sie letzten Endes Erster, ja? Weil danach kommt dann nämlich Washington mit 2-5 und Dallas mit 2-5 und dann noch die Giants mit 1-6. Also, sorry, aber da ist nicht mal annähernd in irgendeiner Form Playoff-Material verfügbar in dieser Division, oder? Also man hat wirklich so das Gefühl, dass es denen einfach nur darum geht, den Besten von den Schlechtesten schicken wir irgendwie in die Playoffs, oder?
Wirklich nur gegen Elend, also du hast das richtig gut zusammengefasst. Also wirklich Playoff, oder verdient hat sich kein Team mit der aktuellen Leistung. Ob sich die Leistung bei einem der Teams noch so deutlich ändern wird, wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber für mich haben eindeutig die Eagles die beste Chance zu machen. Die Washington haben wirklich gestern gut gespielt. Aber man muss natürlich auch bedenken, es war gegen die Cowboys mit ihrem Ersatz-Quarterback, dann mit ihrem Third-String-Quarterback, mit einer wirklich grottigen Defense, die Cowboys stellen. Und dann hat auch die Redskins-Offense mal eine Chance. Und somit sehe ich einfach wirklich die größten Chancen bei den Eagles und ja, denke aber, dass die wirklich, wenn dann, sehr früh in den Playoffs ausscheiden, aber ist natürlich eigentlich auch nicht im Sinne der NFL, dass dann ein Team reinkommt, das wirklich gar keinen Platz hat und das wahrscheinlich auch kaum Zuschauer anlocken wird vor die Fernseher, weil eigentlich im Endeffekt das Ergebnis ja zu 95% schon klar ist. Natürlich, Football ist auch immer ein bisschen abhängig, aber ich denke mal, dass so ein Spiel wirklich nicht sonderlich interessant sein wird.
Kurzer Kontext. Das ist zum ersten Mal in der NFL-Geschichte, dass in einer Division nach 7 Spielen kein Team 3 Siegen hat. Sprich dafür, wie es torschlecht diese Division ist.
Können wir die Division eigentlich nehmen und irgendwie ins College verfrachten und dafür, weiß ich nicht, Notre Dame, Ohio State, Oregon und noch ein viertes Team hochziehen? Geht das irgendwie oder so? Weiß nicht. Petition oder so? Petition? Wäre auch eine Idee. Petition an Roger Goodell, die NFC East zu nehmen, ins College zu stecken und dafür, ja, weiß ich nicht, 4 College-Teams, wie gesagt, Notre Dame, Ohio State, Oregon und whatever, oder? Wäre auch eine Idee, Sebastian.
Ja, das hätte mal was. Also es wäre mit Sicherheit spannend, aber es wird da wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das ja Student-Athletes sind und dürfen ja kein Geld verdienen. Das ist in der NFL, wo es ums Geld verdienen geht, natürlich ein bisschen schwierig, aber ja, es wäre halt was. Man könnte auch überlegen, von der NFC West einfach mal 2 Teams darüber zu schicken und 2 von der NFC East in die NFC West. Dann hat man dann auch schon ein bisschen bessere Möglichkeiten. Da sieht der Division auch ein bisschen besser dann aus, aber ja, gut. Diese Teams, die da sind, die sind halt chronisch, also wirklich chronisch schlecht bei den Giants und den Redskins oder Washington Football Team. Die Eagles haben unfassbares Verletzungspech. Also, was bei denen immer alles verletzt ausspielt, ich kann mir das nicht erklären. Da muss auch dringend mal was passieren. Ja, gut. Und die Cowboys sind die Cowboys. Sind mal ein Jahr gut und ein Jahr schlecht. Also, ja. Kann man auch nichts mehr zu sagen.
Ja, aber es ist halt, also, sorry, wenn ich mir das so angucke, oder wie Stefan jetzt vorhin auch schon gesagt hat, es ist natürlich auch für die NFL nicht das, was du möchtest als Liga, dass du wirklich eine Division hast, die komplett versagt. Und wenn ich mir das halt so angucke, oder wenn ich mal einen Blick in die Zukunft werfe, was wir jetzt schon sagen können, wie soll das besser werden? Weil ich meine, also, sorry, keine Ahnung, die Eagles haben Carson Wentz zum Beispiel, ja, so, ist eigentlich wieder voll fit, aber trotzdem stehen sie bei 2-4-1. Dallas Cowboys, gut, haben Dak Prescott verloren, tut weh natürlich, aber es ist immer noch Football, ja, so, du musst halt damit rechnen, dass Verletzungen passieren und darfst dann auch als Team, wie du vorhin, Sebastian, schon gesagt hast, nicht komplett auseinanderfallen. Du kannst dich nicht als Team im Lockerroom prügeln. Ey, wo sind wir denn, ja? Washington Football Team sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie in der nächsten Saison oder in den nächsten 2 oder in den nächsten 3 Jahren hochzukommen. Und über die Giants haben wir letzte Saison schon gesprochen, ja, wie die es jemals schaffen wollen, aus diesem Jammertal irgendwie zurückzukommen, ja? Daniel Jones scheint auch absolut nicht das zu sein, was du an deiner Division als spielführenden Mann, als Quarterback letzten Endes auf dem Feld haben möchtest. Wie kann diese Division in irgendeiner Form wieder attraktiv werden, außer du gehst eben wirklich hin und sagst, ey, wir gucken mal, welches Team ist, sag ich mal, an der Division-Grenze, ob man da vielleicht was drehen kann. So blöd es auch einfach klingt. Aber die NFL muss irgendwas tun, um diese Division wieder attraktiv zu machen, Stefan, oder?
Ja, das wird aber schwierig. Aber ich glaube, dass in den nächsten Jahren doch die Eagles mit den, oh, ich wollte gerade sagen, mit den Redskins, mit dem Washington Football Team die größten Chancen haben, da für ein bisschen Spannung zu sorgen. Ich sehe einfach bei den Cowboys mittlerweile das Problem, dass man sein Roster wirklich zu sehr vielleicht auf Sieg ausgelegt hat, also so viel wie der Cap schluckt. Und es keine Möglichkeit im Endeffekt gibt, ihn irgendwie zu traden oder zu releasen, ohne dass es Sinn machen würde für die Cowboys und allgemein die Kaderplanung da sehr, sehr schwierig ist. Denke ich mal, wird es für die Cowboys wirklich wieder hart in Jahre werden. Und ja, klar kann man sagen, ja, das ist vielleicht jetzt extrem langweilig, aber im Endeffekt hatte man auch Jahre, ich sage mal nur in der AFC East, wo Jets underperformed haben, wo die Bills underperformed haben, wo die Dolphins natürlich auch underperformed haben und nur die Patriots eigentlich schon vor der Saison als ja klarer Division-Sieger festgestanden sind. Natürlich, die haben dafür umso besser gespielt.
Ich wollte gerade sagen, da hattest du halt wenigstens dieses eine Team, das Spaß gemacht hat für die Liga, auch weil es halt eben die Leute gezogen hat letzten Endes, aber das hast du halt eben in dieser Division gar nicht gefühlt.
Ja, also ich glaube, dass so ein Cowboys-Team mit der Offense schon Spaß machen kann, aber ja, die Defense macht halt dafür umso weniger Spaß und die werden trotzdem Spiele verlieren, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass da jetzt irgendwelche Änderungen vor der NFL in Kraft treten werden, nur damit diese Division spannender gemacht wird. Dafür glaube ich, ist einfach auch vielleicht der Widerstand in den eigenen Reihen zu groß. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre das einfach das Elend der NFC East zu spüren bekommen.
Alles klar. Wir kommen mal wieder zurück zu unseren Fragen. Twitter, German, Wunderkind, wie sieht die Zukunft in Dallas aus? Haben wir jetzt einigermaßen geklärt. Man muss schauen, ja.
Kurze Addition dazu, ich habe es gerade gelesen. Ian Rapshit hat gerade getwittert, dass wohl Everson Griffin von den Cowboys im per Trade angeboten wird. Also da ist gerade scheinbar Rebuild-mäßig was angebaut.
Okay, also Rebuild-Modus in Dallas. Und zur Frage Nummer 2, Tobias Hofland, wer gewinnt die NFC East? Philly oder Washington? Ja, wer gewinnt den Toilet Bowl? Können wir es so nennen? Ich glaube, das wäre ganz passend, Sebastian.
Ja, also lustig finde ich es sehr, wenn die Giants es gewinnen würden. Aber da glaube ich nicht dran. Deswegen, ich denke schon, die Eagles.
Stehe nicht zur Auswahl.
Nein, ich denke schon, die Eagles. Wenn deren Verletzten alle wieder fit sind, dann sind sie eigentlich das beste Team in der Division. Also, das ist einfach so.
Quasi das Beste unter den Schlechtesten.
Genau.
Alles klar. Dann gehen wir nochmal kurz in die Pause. Soviel zum Thema schlechte Wortspiele. Und melden uns gleich wieder hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Woche 7 ist im Kasten und wir haben jetzt schon über einige Spiele gesprochen, die sehr eng waren, und über ein Spiel, das eher weniger eng war. Cowboys gegen Washington 3-25 ausgegangen. Wir haben so ein zweites Spiel rausgesucht, das, nennen wir es mal, eher weniger eng war, und zwar das der New England Patriots gegen die San Francisco 49ers 6-33 ausgegangen. Deutliche Klatsche für die New England Patriots. Cam Newton ist zurück. Aber es läuft trotzdem nicht, Sebastian. Wieso? Sag's mir. Gib das Rezept, um es besser laufen zu lassen.
10 neue Spieler verpflichten in der Offense.
Bitte auf Englisch, dann können wir das nämlich gleich an die Patriots schicken und Bill Belichick kann sich das anhören.
Dear Mr. Belichick, I have the idea to resolve the Patriots offense. Just get like really good receivers and a good O-line and then everything should work. So, yeah. So it's like 9 players you have to get new and then everything is fine. Nee, aber ganz ehrlich, also Cam Newton hat gut angefangen, sah auch echt toll aus, aber jetzt mit 0 Touchdowns und mehreren Interceptions in aufeinanderfolgenden Spieler, der erste Quarterback seit Drew Bledsoe 1995, weniger als 100 Pass Yards, 3 INTs, 0 Touchdowns gegen die 49ers, der erste Spieler seit Steve Grogan 1983 mit so schlechten Statistiken. Also es liegt nicht nur an Cam Newton, aber er ist auch nicht die Lösung zu dem Problem. Denn auch mit seinen Beinen macht er mir aktuell viel zu wenig. Also da muss er auch mehr machen. Klar, die O-Line der Patriots, sie ist wackelig. Da fehlen auch einige Spieler. Joe Tooney zum Beispiel verletzt raus. Jack Mason ist verletzt raus, klar. Das kommt noch mit dazu. Und auch die Anspielstationen sind jetzt auch nicht gut. Also die Verbindung mit Julian Edelman klappt nicht. Wirklich, Nikhil Harry zwar bessert, aber immer noch unter den Möglichkeiten. Damien Byard besser aus als erwartet, aber trotzdem noch. Okay, vielleicht wie ein Wide Receiver Nummer 3, muss man zugeben. Da muss so viel besser werden. Und diese Offense ist so schlecht. Man kann man wirklich nur sagen, da muss ein kompletter Rebuild in dieser Offense her. Du brauchst vernünftige Wide Receiver. Wenn ich Bill Belichick wäre, ich würde heute Abend nochmal in Dallas anrufen, Michael Gallup anfragen. Ich würde bei den Chiefs anrufen, ob da vielleicht jemand irgendwie was möglich ist. Ich würde bei den Texans anrufen, ob man da vielleicht da noch irgendwie einen Wide Receiver günstig bekommen könnte. Oder sonstige Geschichten. Und ich würde auch vielleicht mal bei den Buccaneers anrufen. Die haben auch genug vernünftige Wide Receiver da rumlaufen. Also ein Scotty Miller könnte zum Beispiel jemand sein, den man vielleicht günstig bekommen könnte. Weil dieser Offense fehlt es an Playmakern an allen Ecken und Enden. Und ja, man müsste sich nicht wundern, dass man zum ersten Mal seit 2002 3 Spiele in Folge verloren hat. 286 aufeinanderfolgenden Spiele hat man nicht 3-mal in Folge verloren. Das ist die längste Durchstrich in Anführungsstrichen, die es in der NFL-Geschichte gibt. Also, ja, man merkt es aktuell, es läuft einfach nicht rund.
Ja, Stefan, wir haben es jetzt gerade eben schon von Sebastian gehört, so ein bisschen zumindest mal. Sebastian meint, dass vor allem die Wide Receiver sind. Nun ist Cam Newton auch nicht unbedingt auf dem Niveau, wie wir ihn kennen. Ist es Cam Newton, sind es die Wide Receiver, und was ist eigentlich mit Julian Edelman los? Von dem haben wir die Saison ja noch gar nicht großartig was gesehen, oder?
Nee, er hat nicht gut ausgesehen und allgemein die Wide Receiver sind wirklich, wirklich schlecht bei den Patriots Sawyer. Man hat sich wahrscheinlich einen wahnsinnigen Sprung von N'Keal Harry erhofft, der einfach ausgeblieben ist. Und ja, sonst ist er wirklich kaum ja, Qualität meiner Meinung nach vorhanden. Also ist wohl der schlechteste Receiving Core in der ganzen Liga. Julian Edelman hat abgebaut, somit ist er wirklich kein Nummer 1 Receiver mehr für die Patriots. Und ein Damien Bird oder ein Jacoby Myers, also bitte, die sind bei anderen Teams wirklich nur Ersatzspieler. Und ja, da müssen sie, wie Sebastian schon richtig gesagt hat, wirklich, wenn sie in der Saison noch was machen wollen, wirklich auf gute Wide Receiver versuchen zu traden. Bei anderen Teams, die einfach genügend Tiefe auf der Position haben und da vielleicht sogar wirklich einen hohen Draftpick hergeben. Hat man ja letztes Jahr eigentlich auch versucht mit Mohamed Sanu, das wirklich dann auch nicht so funktioniert hat, spielt ja mittlerweile auch nicht mehr bei den Patriots. Man hat aber dafür wirklich einen teuren Second-Rounder hergegeben. Und ja, das wird wohl die größte Frage sein, mit natürlich der Quarterback-Frage in der nächsten Saison, wie man den Receiving Core aufbauen kann. Und ja, ob Cam Newton noch weiterhin der Quarterback bleiben wird für die Patriots.
Ja, von den Patriots würde ich sagen, switchen wir jetzt mal zum anderen Team, den San Francisco 49ers. 33-6 gewonnen gegen die Patriots, sollten wir aber jetzt in dieser Saison auch nicht unbedingt überbewerten, oder Sebastian?
Nee, das sollten wir jetzt nicht. Also klar, sie haben gewonnen, sie haben auch in einer guten, dominanten Form gewonnen. Das Scheme von Kyle Shanahan hat sehr gut funktioniert gegen die Defense der Patriots. Das muss man wirklich sagen, das schafft Kyle Shanahan immer wieder. Also da macht wirklich sehr, sehr gute Arbeit gegen einer der besten Defensive Playcaller aller Zeiten. Das kriegt immer wieder gute Lösungen hin. Das Running Game hat einwandfrei funktioniert. Das war wirklich alles gut. Man hat den Patriots die höchste Heimniederlage in der Belichick Area hinzugefügt. Mit 27 Punkten hat Bill Belichick da noch nie verloren. Also das sah gut aus. Man wurde nicht besonders gefragt in der Defense, natürlich klar, bei den nicht vorhandenen Waffen und dem irgendwie nicht vorhandenen Running Game. Gut, Damien Harris, der macht es eigentlich ganz okay, der macht es ganz solide, das funktioniert dort noch, aber das Passing Game ist halt nicht existent. Also die Interceptions, die eine hätte ich auch gefangen, da hätte ich gar nicht den Ball hingeworfen als Cam Newton, weil Fred Warner da quasi stand und nur darauf gewartet hat, dass Cam Newton ihm den Ball dahin wirft. Und auch die ein, zwei anderen Dinger, das geht einfach nicht. Aber ja, die haben es gut gemacht. Sie haben genau ihre Stärken ausgenutzt und am Ende dieses Spiel mal wieder verdient gewonnen. Und klar, sie stehen jetzt mit 4 Siegen nur auf Platz 4 in der Division, aber sie kommen zumindest jetzt nach und nach ein bisschen zurück. Die Offense wird gesünder, man merkt es denen ein bisschen an. Und dann gucken wir mal, was sind sie wirklich gegen wirklich Gegner sind, die sie wirklich fordern werden, weil das sind die Patriots aktuell nicht.
Ja, Frage von Tobias Hofland zum Thema 49ers und Jimmy G. Wie sehr profitiert Jimmy G vom System Shanahan und wie schlecht ist Jimmy G wirklich, wenn es drauf ankommt oder wenn es auf ihn ankommt, Stefan?
Also, wenn die 49ers verlieren, liegt es an Jimmy Garoppolo. Wenn sie gewinnen, ist Jimmy Garoppolo immer noch ja so der Faktor, warum sie das Spiel hätten verlieren können. Und ich denke, dass wenn die 49ers wirklich auch weiterhin so eine gute Truppe sein wollen und am Super Bowl mitspielen wollen, dann ist für mich nicht die Lösung ein Jimmy Garoppolo. Er hat wirklich natürlich auch sozusagen eine tolle Unterstützung durch das extrem gute Laufspiel über Shanahan, über das extrem gute Play-Action-Game mit Shanahan. Aber ich glaube, dass mit einem anderen Quarterback oder mit einem besseren Quarterback noch ein ganz anderes Potenzial in der Mannschaft stecken würde. Und sagt deshalb auch, die Leistungen von Garoppolo werden sicher auch kaschiert, ins Positive zum Teil wohl auch durch das tolle Coaching von Shanahan. Und ich sehe einfach nicht, dass die 49ers mit einem Jimmy Garoppolo einen Super Bowl gewinnen könnten.
Ich meine, wenn wir uns das Team offensiv mal angucken, ist da schon sehr viel mit dabei, was Spaß machen könnte, oder? Jerick McKinnon, Running Back, Deebo Samuel, Wide Receiver natürlich, Brandon Ayuk, George Kittle natürlich auf Tight End. Also da ist wirklich viel dabei, was Spaß machen könnte, oder Sebastian?
Ja, also ich meine, das sieht wirklich so gut aus. Also ich meine, Running Back ist ja eigentlich egal, wie du reinschmeißt. Irgendjemand macht da schon seine 60 bis 70 Yards pro Spiel. Das ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil das System halt funktioniert und die O-Line gute Arbeit leistet. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr gut und du hast wirklich ein gutes Arsenal. Klar, müssen auch alle gesund bleiben. Das war zu Saisonbeginn bei den 49ers jetzt nicht so der Fall. Da waren ja einige Verletzungssorgen mit dabei. Die gibt es ja defensiv auch teilweise immer noch. Aber das sind gute Waffen, mit denen man gut ausarbeiten kann. Wie gesagt, Jimmy G ist ein guter Game Manager. Er wird dir jetzt nicht derjenige sein, der dich halt over the hump bringt. Man hat es letzte mit ihm fast geschafft, also den Sieg zu holen, wenn er den Ball anbringt. Ja, dann redet ihr über einen anderen, dann sieht es komplett anders aus. Dann ist er ja der Super Bowl-Sieger. Aber im Endeffekt ist es jetzt nicht so. Deswegen wird er jetzt kritisiert. Aber du musst dich auch aus Folgendes fragen: Was für einen neuen Quarterback kann ich mir holen? Denn eigentlich bist du zu gut, um für einen Quarterback zu tanken, um einen guten Quarterback zu bekommen im kommenden Draft. Also mit viel Glück fällt dir vielleicht einer im Schoß in die Ende der ersten Runde, den du dann vielleicht dann ja ein bisschen sitzen lassen kannst und dann sagst, okay, Jimmy, goodbye. Aber sonst ist es halt schwierig. Also du musst wirklich drauf hoffen. Für einen Traden ist halt auch schwierig, weil wen willst du dir holen? Klar, du kannst versuchen, für Matt Ryan zu holen, ob ihn die Falcons abgeben. Ist die Frage, das haben wir dahingestellt. Das wäre mit Sicherheit spannend, weil es hat ja auch sehr gut funktioniert mit Shanahan und Matt Ryan bei den Falcons. Das war das beste Jahr von Matt Ryan in seiner NFL-Karriere. Deswegen, es ist eine schwierige Frage. Man wird es erstmal weiter versuchen, die ganze Saison über. Nach der Saison wird das mal ganz evaluieren und ja, dann schauen wir mal, wer dann 2021 an der Center sehen wird. Aber ich glaube, es ist schwierig, da ja jemanden herzuholen, der sofort ready ist, ohne dafür mit dem Trade viel abzugeben.
Also, Sebastian, das Ding ist halt, sie müssten halt wirklich einen von außen holen, ja, weil wenn wir es mal so angucken, Quarterback, Death Chart, Jimmy Garoppolo, Nick Mullens und CJ Beathard. Also da ist jetzt nichts wirklich dabei, was man, sage ich jetzt mal, anstatt Jimmy G's auf den Platz schicken könnte, um dann besser zu sein, oder?
Nee, also im eigenen Team kannst du es nicht machen. Du musst jemanden von außen holen. Und das ist halt die Frage, wen kriegst du? Also, wie gesagt, Matt Ryan, vielleicht im ehesten die Variante, die du kriegen könntest und der dir auch sofort hilft. Aber
Ist
wen
halt
kriegst du sonst?
Win-Now.
Es ist halt Win-Now, genau. Und du bist im Win-Now-Fenster. So ehrlich musst du sein. Also, der Cap-Space ist darauf ausgelegt, dass du in diesem Zeitfenster jetzt gewinnst. So, und ja, du kannst versuchen, für Matthew Stafford zu traden. Ob das funktioniert, das ist auch eine andere Frage. Aber ansonsten hast du keinen, wo du versuchen kannst, ihn per Trade zu bekommen. Also das ist halt schwierig. Das Einzige ist halt Matt Ryan und vielleicht funktioniert's. Hängt natürlich vom neuen System ab, was man in den bei den Falcons machen möchte und die Idee, mit der man verfolgt. Aber das ist Hoffen auf ja den Erlöser quasi. Und das kann funktionieren, das kann aber auch scheitern.
Alles klar. Dann würde ich sagen, zum Abschluss widmen wir uns mal noch den letzten drei Fragen, alle drei von Tobias Hofland via Twitter. Und fangen mal an. Stefan, ist Justin Herbert for real?
Bis jetzt ja. Aber für mich ist das Sample Size bis jetzt zu gering. Hat man ja schon oft gesehen, dass wirklich Quarterbacks einige gute Spieler hatten und danach wirklich auch drastisch wieder abgebaut haben. Und ich hoffe, ich würde es mir nicht wünschen für ihn und auch nicht für die Chargers. Aber jetzt schon zu sagen, ist for real. Das Risiko gehe ich nicht ein und sag somit abwarten und Tee trinken.
Rookie of the Year, Burrow oder Herbert?
Burrow, ganz klar bis jetzt. Also, was der für Leistungen bringt, ist meiner Meinung nach unfassbar. Herbert auch gut. Ich sehe aber Burrow doch noch ein deutliches Stück besser.
Alles klar. Sebastian, was können die Saints, ernstzunehmender Playoff-Kandidat oder wieder mal sehr glückliches Händchen?
Gute Frage. Ich glaube, dieses Jahr sind sie noch ein bisschen weiter davon entfernt als jetzt letztes Jahr. Gerade in den ersten Spielen haben sie unglaublich viele Strafen erlaubt und ich finde auch die Saints Defense wurde vor der Saison von vielen als vielleicht die beste in der ganzen NFL angesehen. Davon sind sie halt noch richtig entfernt. Also da muss ich noch richtig gesteigert werden. Klar, die Front ist ganz okay, aber gerade die Secondary, die sieht echt schlecht aus. Marshon Lattimore, komplettes Off hier gehabt. Janoris Jenkins muss ich steigern und so. Also, das ist noch nicht das, wie sie sein müssen. Ist vielleicht auch gar nicht schlimm, dass sie jetzt noch nicht so gut sind, sondern dann vielleicht im ersten Ende der Saison. Aber in der schwierigen NFC würde ich sie nicht rausrechnen. Aber aktuell sind sie nicht mein heißester Player-Favorit in der NFC. Da gibt es einige andere Teams wie die Bucks, die ich definitiv stärker sehe. Die Seahawks sehe ich stärker. Ich sehe auch die Packers eigentlich stärker, auch wenn ich Bedenken habe bei deren Defense. Aber für mich auf jeden Fall in the Hunt oder wie man so schön sagt, oder in Contention, aber noch nicht so super heiß wie in den letzten Jahren.
Alles klar. Und dann zur letzten Frage, traut ihr den Bears oder ist das alles noch sehr viel Zufälle, Glück und leichter Schedule? Ganz kurz zur Anmerkung, wir sind am Montag, heißt, die Bears haben noch nicht ihr Week 7 Spiel, das ist somit jetzt alles ohne Gewehr, mit Schrotflinte und dementsprechend ist Woche 7 in dem, was wir jetzt sagen, noch nicht mit einbegriffen. Stefan, Bears for real oder ja, alles Zufälle, Glück und leichter Schedule?
Zufälle, Glück und eine gute Red Zone Defense machen es bis jetzt aus. ja, ich denke aber, wenn man sich so ein bisschen die Vergangenheit anschaut, wie es da mit wirklich Defenses anschaut, die wirklich sehr gut in der Red Zone sind, die lassen über die Saison meistens nach und ich kann mir das auch bei den Bears gut vorstellen. Das gepaart mit wirklich einem unterdurchschnittlichen Quarterback-Play, sowohl von Nick Foles wie auch Mitch Trubisky und einfach der Tatsache, dass man auch viele Spiele mit weniger als einem Score gewonnen hat, führt dazu, dass ich denke, dass die Bears schlechter werden oder nicht mehr so gut sind oder nicht mehr vom Rekord so gut sind, wie sie es jetzt am Ende der Saison, wie sie es jetzt sind. Dadurch, dass sie aber schon 5-1 sind, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass sie in die Playoffs kommen.
Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage an Sebastian gewesen. Playoffs ja oder nein momentan? Du hast gesagt, Stefan, 5-1, erster in der Division vor den Green Bay Packers.
Genau.
Gute Frage. Also die haben, ich habe mal geschaut, 19,1 Punkte pro Spiel bisher erzielt. Damit sind sie das schlechteste 5-1 Team in der NFL-Geschichte von den Points per Game her. Das, glaube ich, sagt relativ viel über dieses Team aus, wie abhängig sie von der Defense ist und von Spielglück und sonstigen Geschichten. Also ich glaube, nach Woche 4 habe ich gesagt, 3 Plays anders und die stehen mit 0-4 da. Und das fühlt sich genau immer noch so an. Wir haben bisher viel Glück gehabt gegen auch schlechte Teams. Auch Stefan, tut mir leid, auch gegen die Falcons haben sie Glück gehabt. Und dann haben sie gegen die Bucks Glück gehabt, dass gefühlt der ganze Receiving Core der Buccaneers irgendwie angeschlagen gewesen ist und damit konnten sie das Spiel gewinnen. Und auch dann die Interception kurz vor Schluss bei dem Panthers-Spiel. Also da haben sie wirklich verdammt viel Spielglück bisher gehabt und für mich sind sie nicht for real. Ich gehe davon aus, dass sie in Playoffs kommen, aber wenn sie da reinkommen, denke ich, dass relativ schnell Schluss ist, vielleicht schon in der ersten Runde. Also mehr traue ich dem Team nicht zu. Mich würde es sogar nicht wundern, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, weil die Offense einfach so schlecht ist. Und aber ja, sie haben halt relativ Glück mit dem Schedule. Der ist nicht wirklich schwer, da sind keine wirklich starken Gegner mit dabei. Deswegen, ja, schauen wir mal, inwieweit vielleicht die Inter-Division-Konkurrenten sie da vielleicht noch ein bisschen ärgern können und dann dafür sorgen können, dass vielleicht anstatt den Bears die Lions reinkommen. Mal gucken.
Alles klar, du willst nur, dass dein Tipp aufgeht und mein Tipp nicht aufgeht. Ich habe es nämlich von Anfang an gesagt, dass die Bears gar nicht so schlecht aussehen werden in dieser Saison. Ja, ich weiß eine Sache, die for real ist, ja, dass wir hier heute fertig sind. Das war's. Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de zur Woche 7. Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick Rebin waren das für euch hier am Mikrofon. Wir melden uns dann wieder, wenn es heißt, Woche 8 ist in the books und gespielt. Und wir werden uns auch in Woche 8 beziehungsweise nach Woche 8 wieder mit sehr vielen interessanten und tollen Themen rund um den Spieltag und rund um die NFL für euch melden. Und in der Zwischenzeit bleibt uns natürlich nur noch eins zu sagen. Schaut mal gerne auf Social Media vorbei. Wir haben Twitter @InterceptionFT und Facebook Interception der Football Talk. Und versorgen euch natürlich auch da mit tollen Informationen. Und ihr könnt uns wie immer Fragen stellen. Bis Montag, kurz vor der Aufnahme, schauen wir nochmal rein und ihr habt die Möglichkeit, uns das zu fragen, was euch zum Spieltag oder generell zur NFL oder zum Football auf dem Herzen liegt. Damit verabschiede ich mich. Das war's für Woche 7 Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de